Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Einfach unterrichten, der Podcast heute mit einem Hammerthema, nämlich Krise. Wie genau unterscheiden sich Krise und Katastrophe? Warum sollte man mit dem Begriff Krise bedacht umgehen? Und warum der Lehrkräftemangel auch anders als Krise genannt werden könnte? Darum geht es heute. Hören Sie rein. Mein Name ist Kathi Ahl und wir starten jetzt.
Einfach unterrichten. Heute zur Ausgabe des Jahresheftes Krise. Bei mir sind Professor Beate Wischer und Professor Thomas Hecker, also zwei echte Koryphäen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt heute bei dieser Aufnahme, denn wir haben ja ein heftiges Thema heute vor uns. Einer der letzten Podcasts war zum Thema Konflikte. Da war ich nicht so aufgeregt, weil Konflikte immer was Kurzes sind oder häufig was Kurzes sind und Krisen ja auch ein bisschen länger sein können. Also seien Sie gespannt. Beate Wischer, langjährige Autorin und Mitherausgeberin im Friedrich Verlag. Professorin war sie an der Uni Bielefeld für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Inklusion. Und laut ihres Mitherausgebers ist sie immer für eine Überraschung gut, also ein Überraschungsbonbon. Herzlich willkommen, Beate Wischer.
Vielen Dank.
Und dabei, wir sind heute zu dritt, Professor Thomas Hecker für Erziehungswissenschaften an der Uni Rostock und Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises. Und wenn man ihn recherchiert, findet man ihn sogar in der ARD-Mediathek. Er war nämlich am 12.12.23 beim NDR zum Interview. Laut Beate Wischer, Mitherausgeberin, ist er eine echte Wundertüte, denn er ist ein scharfer Analytiker und gleichzeitig reformpädagogisch, war selbst Hauptschullehrer. Also habe ich hier eine Überraschungsbonbon, eine Wundertüte. Los geht's. Jetzt haben wir das Thema Krise. Ich muss ja sagen, das Thema Krise macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Wie ging's Ihnen, Frau Wischer, dazu ein ganzes Heft herauszugeben?
Ich kann das nur unterstreichen, dass der Begriff Bauchschmerzen macht und kann sogar sagen, dass auch die Herausgeberschaft herausfordernd war. Ich habe ja das große Privileg als Herausgeberin, als feste Herausgeberin, dass ich nicht immer absolut die Expertise in dem Thema haben muss, aber bei so einer Heftkonzeption dabei sein darf. Und was ich nämlich dann jetzt auch gelernt habe, es hat sich letztendlich bestätigt, so würde ich das einordnen. Wir haben unfassbar viele Beiträge in diesem Heft, bei denen einem auf der einen Seite schwindelig werden kann, weil dieses Phänomen Krise, wir reden alle über Krise, das ist ja ein ganz gängiger Begriff und mein Alltags Annäherung an das Thema war schon, oh nein, nicht jetzt auch noch wieder Krise. Wir haben schon so ausufernde Krisenrhetoriken. Und da finde ich, habe ich ganz viel gelernt in diesem Heft zu verstehen, ja, dass der Begriff hält viele Zumutungen bereit, weil er sich in unglaublich viele unterschiedliche Lesarten auch verwandeln kann. Also sowohl positiv als auch negativ. Die Frage, was man überhaupt als Krise versteht, vor welchem Erwartungshorizont man das tut. Und vielleicht als ganz persönliche Anmerkung, jetzt auch in Bezug auf diesen Podcast habe ich gedacht, ach du liebe Güte, ja, ich habe mich intensiv mit diesem Heft beschäftigt, aber da steckt so viel drin, auch an Differenzierung, dass ich auch aufgeregt war und dachte, wie wollen wir jetzt hier kompetent über so ein schwieriges Thema sprechen?
Da wir hier zu dritt sind, zu dritt Expertise mitbringen, versuchen wir mal nicht in die Krisenrhetorik zu verfallen.
Genau.
Hecker, wie sprechen wir über Krise, ohne uns in diese Abwärtsspirale zu begeben und jetzt ganz schlechte Laune zu bekommen?
Mir ging es da so ein bisschen ähnlich wie Beate. Das ist natürlich im Moment so ein bisschen eine doppelte Schwierigkeit, die nämlich darin besteht, dass wir einerseits ja in einer Zeit leben, die uns als Multikrisenzeit vorkommt. Also wir haben im Moment das Gefühl, dass wir das eine Krise die andere jagt, dass wir multiple Krisen haben, die sich einander ablösen. Und da spielt beispielsweise so eine Krise wie der Lehrkräftemangel, der spielt da zwar eine Rolle, aber man hat so das Gefühl, es kommt irgendwie von allen Seiten und es addiert sich auf. Um nicht in eine Abwärtsspirale zu kommen, haben wir uns im Heft gesagt, wir wollen schauen, den Krisenbegriff genauer anschauen, weil der ja durchaus changiert. Und der Krisenbegriff, der verweist ja auf so eine Denkfigur, bei denen man einen Punkt erreicht hat, von dem man nicht so ganz genau weiß, wie es weitergeht. Das kann sich zu einer Katastrophe auswachsen, kann aber auch eine positive Entwicklung anstoßen. Und wir haben im Herausgeberinnenkreis von Anfang an gesagt, wir wollen nicht diese rein negative Konnotation, sondern wir wollen die Balance halten und eben, das klingt vielleicht ein bisschen abgeschmackt, aber wir wollen so ein bisschen die Krise als Chance und die Krise als Möglichkeit nicht zu kurz kommen lassen, um auch zu zeigen, dass eben eine Krise fast schon eine positive Entwicklungsvoraussetzung auch da. Ja, da haben wir uns ganz klar entschieden.
Max Frisch hat ja gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ich frage mich, brauchen wir die Krise, um was Neues zu lernen? Ist nicht der neue Lernbegriff, dass man mit Freude, mit Motivation und aus immanenter Neugier lernt? Warum brauchen wir dafür eine Krise?
Wir haben in dem Heft ja beispielsweise sogar ein ganzes Kapitel, wo wir Krise als ein notwendiges Strukturmoment in Lernprozessen oder Bildungsprozessen beschreiben. Also nur dann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wenn eine bestimmte Routine, eine Sicherheit, wie auch immer man das bezeichnen will, irritiert wird, nicht weiterkommt, in Frage gestellt wird, fange ich an, ja, mich umstellen zu müssen. Und das könnte man als Bildungsprozess bezeichnen. Und da würde ich an der Stelle sogar noch mal einordnen sagen, wir sind ein Stück als Pädagogin, die wir sind wir da sogar losgelaufen, weil wir in unserem Geschäft diese Idee kennen, dass man sagt, Krise ist fast ein notwendiges Momentum, um überhaupt Bildungsprozesse zu beschreiben. Jede Lehrerin versucht nach dieser Lesart im Unterricht bei den Schülerinnen eigentlich kleinere Krisen auszulösen, damit die sich auf was Neues einlassen. Die Frage ist dann eher sozusagen, um welche Art Krise handelt es sich und mit welchen Momenten ist sie verbunden? Und wir haben genau versucht zu zeigen, dass das ist ein ganz entscheidender Punkt, zu unterscheiden von den ganzen Krisenrhetoriken, die wir jetzt gesellschaftlich auch haben, die eher so ein Gefühl von Nichtverfügbarkeit mehr erzeugen, wo man das Gefühl hat, da ist man gar nicht mehr handlungsmächtig, das überrollt einen so.
Ja, positive Irritation und Lust auf Neues als Teil der Krise, das nehmen wir gerne gleich noch auf. Vorher will ich noch mal auf eine deftige Krise eingehen, nämlich die Bildungskrise. Da kommen wir ja jetzt nicht drum rum, dass wir da einmal dieses Töpfchen aufmachen, den Deckel aufmachen. Mir würde an erster Stelle der Lehrkräftemangel einfallen, auf den Sie ja in der Ausgabe auch eingehen. Herr Hecker, wollen Sie kurz darauf eingehen? Vielleicht mit dem Ausblick, wie können wir denn die Attraktivität des Lehrberufs wieder steigern?
Ich würde da gerne an dem, was Beate Wischer gerade gesagt hat, nochmal anschließen und möchte grundsätzlich sagen, man könnte den Mensch sogar begreifen als ein konstitutiv krisenbewältigendes Wesen. Also vielleicht ist das das, was uns als Menschen auch ausmacht. Und es ist tatsächlich so, dass überall dort, wo unsere Routinen an Grenzen kommen, Raum aufgeht und wir uns entscheiden müssen, wie wir etwas neu machen. Also es gibt diesen unglaublich positiven Aspekt, dass man sagen könnte, die Krise ist der Ort, wo das Neue entstehen kann, ja. Aber, und jetzt kommt das Wichtiges zu meinen, man muss sehr, sehr, sehr deutlich Krisen unterscheiden. Also die Frage ist, ob wir bestimmte Entwicklungen, die dann eine krisenhafte Form annehmen, ob die nicht wirklich notwendigerweise vermieden werden müssten. Also wir könnten da über Klimawandel sprechen. Die Frage ist, wird es nicht perfide, wenn wir jetzt sagen, naja, wir mussten die Krise mal inszenieren, damit uns was Neues einfällt, was Ökonomie und Ökologie angeht. Das fände ich jetzt fast schon zynisch. Und da kann ich einen Schlenker zum Lehrkräftemangel machen. Also der Lehrkräftemangel ist ja ein schwieriges Thema. Wir haben das im Heft auch aufgegriffen. Da gibt es auch einen schönen Beitrag von Klaus Klemm dazu. Wir wissen einfach schon seit Jahrzehnten, dass es immer was die Lehrkräfteversorgung angeht, immer den Wechsel gibt zwischen Überfüllung und Mangel. Also man hat früher mal diesen Begriff des Schweinezykluses benutzt, ja. Also das kommt ja überhaupt nicht prinzipiell überraschend. Aber wir müssen sagen, dass in den letzten 10 Jahren viele Faktoren gab, die völlig absehbar waren und wo es ein merkwürdig berührt, wenn jetzt plötzlich von Krise gesprochen wird, weil da hat man den Eindruck, dass der Krisenbegriff rhetorisch funktional benutzt wird. Also wenn man sehenden Auges sozusagen 10 Jahre, 12, 15 Jahre zuschaut, wie durch demografischen Wandel, durch Überalterung von großen Lehrerinnenkohorten völlig absehbar ist und dann eben auch steigenden Zahlen von Geburten absehbar ist, dass wir einen großen Mangel haben werden, da dann nicht zu reagieren angemessen, finde ich schwierig. Ich habe auch schon mal etwas flapsig gesagt, wir attestieren den Kindern immer fehlende mathematische Kompetenzen. Das scheint ein größeres Problem zu sein. Das betrifft auch manche Bildungsverwaltung, die nicht in der Lage ist, offensichtlich Prognosen zu machen, wobei das ein schwieriges Geschäft ist, zugegebenermaßen. Das ist schwierig und es lassen sich letztlich eben nicht alle Parameter so modellhaft abbilden, modellieren, dass wir wirklich verlässlich das sagen können. Aber die Krise, die wir im Moment haben, die ist bildungspolitisch mit verursacht und in diesen wir sehenden Auges geraten. Und da würde ich dann sagen, das ist ein bisschen unnötig. Sie haben gefragt, was die Attraktivität steigern könnte. Das ist tatsächlich schwierig, aber natürlich kennen wir Faktoren. Also Lehrerinnen und Lehrer müssen insbesondere im deutschen Sprachraum haben die so vielfältige Aufgaben, dass man sich schon mal die Frage stellen muss, ob wir nicht dafür sorgen müssen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich viel mehr auf ihr Kerngeschäft beschränken können und dass es viele Aufgaben in einer Schule gibt, die an ExpertInnen ausgesourced werden könnten. Das
Weil wir hätten eine Sekretärin oder einen Sekretär, der den ganzen organisatorischen Kram erledigt. Wir hätten Systemadministrator oder Administratorin, die alle Geräte installiert. Dann wäre das schon mal weg. Dann ist ja trotzdem vielleicht per se krisenhafter Beruf. Also man hat ja Unterrichtskrisen, man hat Krisen bei den Lernenden. Was können wir noch tun?
Naja, grundsätzlich haben Sie natürlich recht, und das ist eben auch eine Erfahrung aus diesem Heft, dass wir auf fast allen Ebenen sozusagen mit dem Begriff Krise operieren könnten. Ja? Also der Lehrerinnenberuf wäre jetzt, wenn man ihn für sich nimmt, ein krisenhafter Beruf. Wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass beispielsweise Lehramtsstudierende, ReferendarInnen, Berufseinsteigende und Lehrerinnen im Beruf ganz eigene sagen wir mal, Krisen zu bewältigen haben oder eben vor ganz eigenen Herausforderungen stehen. Wir wissen aber auch, dass das Klientel, mit dem Lehrerinnen und Lehrer zu tun haben, sozusagen Krisen durchlaufen, die man fast chronologisch abbilden kann, wenn man die Entwicklungskrisen anschaut. Da gibt es also ganz vieles, was in der Schule sozusagen abläuft und die Schulen eine hohe Expertise im Umgang mit solchen Krisen der Kinder und Jugendlichen in ihrem Entwicklungsverlauf haben. Und dann ist die Schule eben zusätzlich nochmal betroffen von allen anderen Krisen. Also wenn wir eine Flüchtlingssituation haben, da laufen die Schulen voll, das wird unmittelbar spürbar. Die Digitalisierungsproblematik wird unmittelbar spürbar. Also alles, was sozusagen die Klimakrise wird unmittelbar spürbar. All das macht sozusagen einen Riesenrahmen, in dem man gar nicht weiß, wo man eigentlich diesen Krisenbegriff überhaupt thematisieren soll. Diese Vielfalt haben wir versucht, im Heft einigermaßen abzubilden.
Also Schule als krisenhafter Melting Pot, gesellschaftliche Krisen, Entwicklungskrisen und vielleicht auch noch Berufskrisen. Frau Wischer.
Ja, ich habe jetzt gerade, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich den Eindruck hatte, ihr wollt die Attraktivität des Lehrerinnenberufs deutlich machen und beschreibt jetzt gerade doch wieder die vielen wuchtigen Krisen. Und mir fällt dazu das ganz tolle Interview ein, was wir auch im Heft haben, oder zwei Texte fallen mir ein. Das eine ist das Interview, Thomas, was du mit Hartmut Rosa geführt hast, der ja auch sehr pessimistisch in vielen klingt. Ja, eben auch beschreibt, wie viel Spaß vieles daran macht. Also, wenn wir jetzt von Krise, wir haben vorhin davon gesprochen, Krise ist ein konstitutives Moment im Bildungsprozess. Hartmut Rosa würde das mit Resonanz beschreiben. Und wie toll ist das, daran teilzuhaben, ja, und vielleicht auch eine Selbstwirksamkeit zu erleben als Problemlöserin. Also das ist ja eben, ist ja das, also was für mich damals auch den Lehrerinnenberuf sehr, sehr ausgemacht hat. Also Texte schreiben, ich kann sehr klug über alles sprechen. Das hat mir nie die Befriedigung gegeben, die es mir gegeben hat, wenn ich dann vor Ort sozusagen in dem Ganzen auch verstrickt bin. Und ein anderer Text, der mir einfällt, ist ein ganz großartiges Interview, was Franziska Kahl geführt hat mit einem Schulleiter, der von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen war. Da war es natürlich auch noch mal ganz spannend, dass er eben den Unterschied macht zwischen Krise und Katastrophe. Und wenn man darüber spricht, was haben wir so an Krisen, da sieht man, das war eine Katastrophe. Und ich würde trotzdem sagen, und das fand ich hoch beeindruckend bei diesem Interview, das war wirklich fast ein Worst Case, ja, der da passiert ist. Und trotzdem geht aus diesem Interview so viel Kraft hervor und zeigt auch bei allem, was da zu machen war, das macht auch was mit einem im Positiven, das erleben und gestalten zu können, ohne irgendwas schön zu reden. Aber das wäre jetzt noch mal so ein bisschen mein Einwand, zu sagen, es macht ja, es fixt einen ja auch an, es macht was mit einem, in dieser ganzen Sache zu sein und da eben auch das Produktive zu erleben.
Kann ich mich anschließen? Nach meiner Erfahrung gibt es kaum etwas, was mehr Stärke und Selbstwirksamkeit erzeugt als eine bewältigte Krise. Apropos Krisenbewältigung, dazu gab es ja von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission eine Empfehlung, was zu tun sei gegen den Lehrkräftemangel. Man rutscht ja doch schnell ins Zynische. Also das wurde ja auch sehr verrissen, so nach dem Motto, ein bisschen mehr Yoga und ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Fallberatung und schon ist das alles kein Problem mehr. Wie, Herr Hecker, gehen denn Schulpreisschulen mit Krisen um? Erleben die dieses Momentum, gemeinsam haben wir was bewältigt, öfter? Gibt es da mehr Resilienz?
Ich würde sagen, auf eine Art ja, und man muss vorsichtig sein. Also das, ich würde gerne so diese Doppelbotschaft an der Stelle aussenden. Also wir haben, wenn wir mit Schulpreisschulen sprechen oder mit Preisträgerschulen sprechen, so die Erfahrung gemacht, dass die häufig dadurch, dass sie eben in vielerlei Hinsicht, angefangen von der Unterrichtsgestaltung, Unterrichtsführung, von der gesamten Organisation, vom Personaleinsatz, der da häufig gemacht wird, dass die, sagen wir mal, wenn wir jetzt den Begriff der Resilienz, den sie ins Spiel gebracht haben, nehmen würde, dass die prinzipiell, sagen wir mal, ein höheres Level an Resilienz zum Teil aufweisen. Also manche Dinge kommen nicht im selben Moment wie an anderen Schulen. Manche, also wenn man beispielsweise Personalmangel dadurch wegkompensieren kann, dass man mit sehr offenen Formen arbeitet, bei denen beispielsweise die Übernahme einer offen arbeitenden Gruppe durch zwei Personen, wo vorher drei waren oder vier, fällt manchmal nicht so schwer im ersten Moment, als wenn jetzt beispielsweise ein Unterricht so geführt wird, dass eine Person sich sehr zentral stellt, die dann mit vollem Deputat wegfällt und dann eine Inszenierung kompensiert werden muss, für die man eigentlich im Grunde eine Ersatzperson bräuchte, um das vernünftig zu machen. Also ja, da gibt es mehr Resilienz, aber, und das ist mir auch wichtig, bei den Schulpreisträgerschulen schlagen dann diese Personalmangelgeschichten dann doch auch im zweiten Schritt auch sehr stark zu Buche. Also die sind eben auch betroffen. Das ist mir wichtig, dass Preisträgerschule zu sein, sozusagen nicht das Geheimrezept wäre, jetzt Strukturmängel, die unser System aufweist, irgendwie wegzukommen. Das sind ganz normale Schulen, sage ich mal in Anführungsstrichen, was die Lehrerinnenversorgung angeht. Und deshalb schlägt bei denen der Lehrkräftemangel absolut zu Buche.
Ja, jetzt sind wir alle drei früher Lehrkräfte gewesen und kennen das, dass man als Lehrkraft Krisenmomente erlebt. Das kann im Unterricht passieren, das kann in der beruflichen Biografie geschehen. Welche Chancen, welche Ressourcen sehen Sie in einer guten Kooperation von Lehrkraft zu Lehrkraft und im Kollegium? Steckt da vielleicht noch Potenzial, Frau Wischer?
Ja, da steckt Potenzial. Wir wissen aber auch, also ich habe mich viel mit Schulentwicklung und dem Programm auch für Schulentwicklung beschäftigt. Da geht es ja gar nicht ohne Kooperation. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Heilsversprechen. Und wir wissen auch das wird in dem Heft in einem Beitrag, finde ich, noch mal ganz gut herausgearbeitet, dass Kooperation natürlich, gerade wenn sie eine Verordnete ist, und also da gibt es, glaube ich, viele Versprechen sozusagen, die mit der Realität dann oft nicht übereinstimmen, weil Kooperation auch belastend sein kann, es vor allen Dingen nicht die Räume gibt, in denen die Kooperation stattfindet. Also da haben wir so ein Stück das Dilemma. Ich würde eher an sowas denken. Auch dazu haben wir in dem Heft ein paar Beiträge gemacht, wo es wirklich eher darum geht, immer mal wieder in Distanz treten zu können und sich austauschen zu können. Also kollegiale Fallberatung oder so. Die Krux bei dem Ganzen liegt darin, deswegen bin ich da immer so vorsichtig, weil eine Krise auch sein kann, dass wir Schulen ständig mit neuen Aufgaben überfordern. Wir haben es ja vorhin angesprochen, ja, was Lehrkräfte alles müssen. Und da würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, so Leute, da jetzt muss man auch in der Schule, müssen die alle auch noch kollegiale Fallberatung machen. Das wäre ja nochmal wieder ein Add-on. Mein Eindruck wäre, ich habe mich ein bisschen mit Organisationsentwicklung beschäftigt. Auch die ist erst eine Zumutung, kann aber, wenn sie klug gemacht ist, einen Rahmen schaffen, in dem auch Ressourcen klüger verteilt sind, sodass es Spielräume für sowas gibt. Also wenn Lehrkräfte kooperieren sollen, brauchen die auch Zeitfenster dafür, in denen das vorgesehen ist, nicht zwischen Tür und Angel. Und meine Idee dazu wäre tatsächlich, wir reden immer von Reflexion als ein Kernelement. Und auch in dem Heft sieht man, über Krise kann man auch schon viel reflektieren. Ja, also wie nehme ich das wahr? Was empfinde ich als Krise? Was nicht und so. Und da würde ich stark auf Reflexion setzen, vielleicht weniger auf Kooperation, so im technischen Sinne. Nur, wie gesagt, dafür muss die Muße da sein und die ist vielleicht in den Großkrisenzeiten und beim Lehrkräftemangel haben wir alles, aber nicht die Ressource Zeit.
Ja, also Reflexion als eine Option aus der Krise auszusteigen. Herr Hecker, uns hört eine Lehrkraft zu, die sich in einer Krise befindet. Ganz konkrete Empfehlung.
Nachdem wir das Heft gemacht haben, würde ich erst mal fragen, worin die Krise genau besteht.
Okay.
Also ein Resümee, wenn Sie mich fragen, ist, ich bin am Ende dazu gekommen, dass ich sage, wenn die Kategorie Krise eine, sagen wir mal, taugliche Kategorie mit analytischer Kraft bleiben soll, dann müssen wir sie sehr sparsam, sehr gut begründet und sehr reflektiert benutzen, weil diese inflationäre Verwendung des Begriffs dazu führt, dass auch Dinge, die wir sonst Herausforderungen, die wir sonst einen hohen Anspruch oder ein Spannungsfeld nennen würden, heute alles sozusagen rhetorisch in eine Krise umgemünzt wird. Und das ist gar nicht hilfreich.
Okay, also tatsächlich hätte ja Max Frisch dann recht, dass man von der Katastrophenrhetorik etwas abrückt und die Krise vielleicht mal auf einer Skala von 1 bis 10, 10 Weltuntergang, 0, ich kann ruhig schlafen, einordnet.
Ja, und ich finde, man müsste auch tatsächlich schauen, ob das, was wir mit Krise bezeichnen, in irgendeiner Weise lebensbedrohlich, existenzbedrohend ist. Also welche Fallhöhe, welche Reichweite, welchen Radius das hat, worüber wir sprechen. Das muss man schon einhegen, um die Gravität dann wahrzunehmen. Verstehen Sie, wenn alles und jedes Krise ist, dann nimmt es eigentlich dem Begriff der Klimakrise seine Schärfe. Also wenn wir wirklich, sagen wir mal, veritable Krisen haben, die eine große Aufmerksamkeit brauchen, dann nehmen wir denen die Aufmerksamkeit dadurch, dass wir alles und jedes mit Krise betiteln.
Ist es eine Bildungskrise oder ist es keine?
Diese Frage habe ich mir vorher auch gestellt und ich bin unsicher, wie ich es bezeichnen wollen würde. Also ich würde noch ergänzen zu dem, was Thomas Hecker gesagt hat. Das habe ich vor allen Dingen auch wieder durch das Rosa-Interview gelernt. Ist ja auch eine Frage, vor welchem Erwartungshorizont ich Dinge beurteile. Und Hartmut Rosa beschreibt ja ganz gut, wenn wir glauben, dass alles planbar, kontrollierbar, machbar ist, dann ist jede kleine Abweichung kann schon zu einer Krise werden. Wir haben das in einem Heft auch beim Beispiel Unterrichtsstörung, wo ich auch, wenn ich damit rechne, dass ich alles im Griff habe, dann kann jede Form von Störung sozusagen zu einer Krise werden. Ich bin bei der Bildungskrise und vielleicht sind jetzt alle Lehrkräfte, die das hören, schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Aber nach meiner Wahrnehmung, ich habe mich viel mit Reformthemen beschäftigt und leider, muss ich sagen, eine pädagogisch sehr beliebte Figur, das Alte gegen das Neue auszuspielen und den Hebel anzusetzen, indem ich immer in der Gegenwart dramatisierend feststelle, wie furchtbar sie ist. Also, wenn man sich viele pädagogische Texte anguckt, schulpädagogische Texte, hat man den Eindruck, dass heutzutage kein Schüler mehr irgendwas lernen kann, dass es eine absolute Katastrophe ist. Also, wenn man jetzt mal bei der Didaktik schaut, ich spitze das etwas zu. Und das ist oft auch eine Rhetorik sozusagen, um Reformen anzuregen, die immer gleichzeitig dann als das Positive herausgestellt werden und das Neue ist das Verheißungsvolle. Und wenn wir uns endlich auf den Weg machen, ist alles gut. Bei der Bildungskrise wäre ich eben sehr vorsichtig, weil wir, wenn ich mir zumindest so den Fachdiskurs zu Rate ziehe, möglicherweise auch den gesellschaftlichen Diskurs, Schule oder das Bildungssystem schon immer in einer Krise gesteckt hat. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass mal geschrieben worden wäre, jetzt haben wir was wunderbar gelöst, sondern es ist eigentlich immer krisenhaft, immer unzureichend, immer defizitär.
Herr Hecker, Bildungskrise, ja oder nein?
Ich habe mich ja in einem Beitrag mit der Metaphorik und mit den
Genau.
Funktionen des Krisenbegriffs auseinandergesetzt. Und ich mache so eine Beobachtung, man kann diesen Begriff zum Verantwortungsmanagement und zum Verschaffen von, sagen wir mal, Freiräumen nutzen. Wenn ich eine Krise deklariere, dann habe ich immer das gute Recht, mir sozusagen so eine Art Ausnahme- oder Notstandsgesetzgebung zu geben. Also in der Krise scheint irgendwie jedes Mittel recht zu sein. Also wenn ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass der Lehrkräftemangel sehenden Auges passiert ist. Der kam ja nicht irgendwie aus dem Off. Wenn wir aber jetzt sagen, da ist eine Krise entstanden, dann wird suggeriert, es käme so aus dem Off. Das ist einfach das als ein Aspekt des Verantwortungsmanagements, nämlich im Sinne von Verantwortung von sich zu weisen, benutzt wird. Und das andere ist, wenn ich jetzt von Bildungskrise spreche oder von Lehrkräftekrise spreche, dann scheint es irgendwie alle Maßnahmen zu legitimieren. Und um es mal flapsig zu sagen, was wir in den Bundesländern gerade beobachten können, ist ein unglaublicher, unbeschreiblicher Qualitätslimbo, was die Standards der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern angeht. Dass wir einen Lehrkräftemangel haben, ist überhaupt keine Frage. Aber dass wir jetzt sozusagen, ich habe das Gefühl, dass jetzt im Moment Quantitäten gegen Qualitäten in einer Weise ausgespielt werden, wo am Ende die Frage sein wird, wie wir das wieder einfangen. Also wenn wir jetzt in ganz großen Kohorten Menschen ohne eine akademische Lehrerinnenbildung in die Schule lassen und auch nicht von ihnen verlangen, dass sie die Abschlüsse nachholen, dann wird man in ein paar Jahren gar nicht mehr fordern können, dass Lehrerinnen und Lehrer akademische Abschlüsse machen. Also ich möchte davor warnen, diesen Krisenbegriff zu benutzen, um jetzt Qualitätsansprüche fallen zu lassen, die wir unter normalen Bedingungen nie hätten fallen lassen und was nur dem Begriff der Benutzung des Krisenbegriffs in dieser Situation ein Stück weit geschuldet wird oder der funktional für sowas benutzt wird.
Übrigens habe ich mir letztens einen Vortrag von Pasi Salberg aus Finnland angeschaut, Bildungsexperte, der sagt, in Finnland würde niemals jemand Unqualifiziertes in die Schulen kommen. Das ist für die eine wie so eine heilige Kuh. Also da ist Ausbildung zählt ganz stark. Ich würde also vermuten, Herr Hecker, Sie würden das eher eine Ausbildungskrise nennen. Machen wir jetzt den Bogen mal rund. Ich würde gerne wissen, wir sind damit gestartet, wie das für Sie persönlich war, dieses Heft herauszugeben. Welcher Beitrag hat Sie besonders berührt und warum?
Ich habe es ja, glaube ich, schon gesagt. Also ganz berührend ist das Interview mit dem Schulleiter, der Krisen beschreibt, aber es an einer Katastrophe festmacht. Und dann gibt es noch zwei Texte, ich weiß nicht, ob berühren das richtig ist, die mir unglaublich weitergeholfen haben, auch wenn sie auf den ersten Blick, und das passt vielleicht genau zu dem ganzen Thema, durchaus auch eine Zumutung sind, weil sie das sehr differenziert machen. Das ist das Interview mit Hartmut Rosa, was ganz viel nochmal auf der Ebene macht, wie ich die Dinge sehe und da eine Menge, finde ich, für mich nochmal auch zur Einordnung gebracht hat. Und ein wunderbarer Essay von Herrn Leineweber zur Digitalisierung, der auch das Thema vielleicht leider viel komplizierter macht, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man bei Digitalisierung immer nur an die technologische Kompetenz und Verfügbarkeit denkt. Und der ganz viele Denkanstöße gibt nochmal, weil er deutlich macht, dass es tatsächlich um eine digitale Kultur geht, die ganz viel verändert, die gesellschaftlich ganz viel verändert und auch, ja, bei Schule und da vielleicht aber auch Ansatzpunkte liefert.
Herr Hecker, Sie sind mir vorgestellt worden als die Wundertüte aus dem scharfen Analytiker und gleichzeitig reformpädagogisch gebildet. Was haben Sie persönlich bei dieser Ausgabe gelernt?
Ich habe in erster Linie gelernt, und da beziehe ich mich jetzt erstmal auch auf dieses Interview mit Hartmut Rosa, dass die Moderne eigentlich mit dem Lebensgefühl verbunden ist, dass wir immer in einer Krise leben. Das scheint das Bewusstsein des modernen Menschen generell auszumachen. Und trotzdem leben wir in einer Zeit, in der existenzielle Krisen tatsächlich zunehmen. Und wir fangen von Pandemie über Krieg bis hin zur Klimakrise leben wir in einer Zeit, die wirklich von veritablen Krisen geprägt ist, die wir ernst nehmen müssen. Was ich aber mutmachend finde, ist, dass wir ja als auch resonanzfähige Wesen, um mal diesen resonanztheoretischen Begriff aufzunehmen, dass wir immer in der Lage sind, uns ansprechen zu lassen und auch antworten zu können, wie Hartmut Rosa das sagen würde. Und das Zweite, was mir eben sehr gut gefällt, im Supplement sehe ich einfach aus diesen Berichten von Schulen, die mal schildern, wie sie versuchen, mit dieser Krise in irgendeiner Weise, ich spreche jetzt vom Lehrkräftemangel insbesondere, umzugehen, wie die versuchen, eben in Resonanz zu gehen und zu schauen, welche Möglichkeiten bieten sich denn uns, die Schule zu einem attraktiven Ort zu machen, oder besser gesagt, das, was die Schule ja ohnehin zu einem attraktiven Ort macht, nämlich mit der nachwachsenden Generation zu arbeiten, sie mit Krisenlösungen in Verbindung zu bringen, die die Menschheit ja schon entwickelt hat, und ihnen sie mit dem Zutrauen auszustatten, dass wir auch die künftigen Krisen bewältigen können. Also das alles im Verbund macht mir Hoffnung. Und ja, ich habe gelernt, dass wir auch antworten können. Und ich bin zu so einer Art Antwortsucher geworden. Wo sind die Antworten, die wir brauchen, um den nachwachsenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen?
Auf die Hoffnung komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt haben Sie beide den Artikel von Hartmut Rosa erwähnt, den ich natürlich auch mit großem Interesse gelesen habe. Mal unabhängig von der aktuellen Situation der vielbeschworenen Polykrisen, was haben wir als Menschen der Moderne davon, immer wieder die Krise auszurufen? Welchen Zweck erfüllt das?
Ich fände ehrlich gesagt, nicht, was haben wir davon, sondern warum erleben wir überhaupt auch so viel als Krise? Und das fand ich auch vielleicht dann nochmal zur Relativierung und zu gucken, wie kann ich sorgsam mit dem Begriff umgehen, weil der Hartmut Rosa sehr gut aus meiner Sicht deutlich macht, die kommen deswegen auch zustande, die vielen Krisen, weil wir seit der Moderne eine Idee haben, in irgendeiner Weise Verfügbarkeit über die Welt haben zu wollen. Und auch gerade im Bildungssystem erleben wir das natürlich ganz doll. Umso doller jetzt, wo wir anfangen, alles über Monitoring, über Vermessung und so weiter in den Griff zu bekommen. Wir haben den Begriff der Stellschraube, der ist so entlarvend. Ja, auch bei Schulentwicklerinnen muss man leider sagen. Wir kriegen alles verfügbar, wenn wir die richtige Diagnose stellen und die richtige Stellschraube drehen und dann läuft's. Das produziert dann zwangsläufig Krisen sozusagen, wenn ich die Diagnose teile, dass es eigentlich uns die Welt in vielerlei Hinsicht sehr unverfügbar ist.
Herr Hecker, Sie haben das letzte Wort. Warum ständig Krise?
Ich glaube, wir erleben einen Rückschlageffekt der Aufklärung. Ich glaube, dass die Aufklärung mit dem Versprechen verbunden ist, dass wir eine vollständige Kontrolle und Beherrschbarkeit und Kontrollierbarkeit der Weltverhältnisse erreichen können. Und das prägt unsere Art des Umgangs mit dieser Welt. Und wenn Sie mich fragen, wo ich eine Chance darin sehe, dass wir mit so einer unglaublichen Unverfügbarkeit in Kontakt kommen, die uns wirklich erschüttert und verunsichert auch. Das Heft sollte ja ursprünglich heißen Krise und Ungewissheit, weil Krisen ja Ungewissheit auslösen. Dann würde ich sagen, vielleicht ist es höchste Zeit, diesen Versuch, die Welt unter Kontrolle zu bringen, in seiner ganzen Problematik zu erkennen, mit allen Nebenwirkungen, die das hat. Insofern hat es auch was im konstruktiven Sinne Enttäuschendes. Da fliegt nämlich die Täuschung auf, dass wir letztlich die Welt bis ins Letzte hinein kontrollieren können. Hartmut Rosa sagt, dort, wo die Kontrolle dann scheitert, scheint uns die Welt quasi wie monströs entgegenzustehen. Also ich glaube, wir haben eine Chance zu erkennen, dass diese Art von Weltzugriff in sich problematisch ist und nochmal ganz neu darüber nachzudenken, wie wir mit dieser Welt, die ganz klare Grenzen hat und Begrenztheiten hat, in Zukunft umgehen zu wollen.
Das Jahresheft Krise. Wer es gut aushalten kann, sich auf positive Weise etwas verunsichern zu lassen, wer gerne das Neue und die Chance in der Krise finden möchte, der findet in diesem Jahresheft ganz viele Anregungen, ganz viele Schulbeiträge und von philosophischem Ergründen bis hin zu Praxisbeispielen den ganzen Spannungsbogen. Ich wünsche ganz viel Vergnügen und ich danke Beate Wischer und Thomas Hecker.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.